Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Hallo. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit uns über Politik reden wollt.
Jetzt ist es ein Wahlkreisthema, das wir uns heute vorgenommen haben. Eins, das jeder Wiesbadener kennt. Ich glaube, in anderen Städten ist es auch durchaus so.
Genau, also ich hoffe, dass alle Nicht-Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, die uns zuhören, jetzt nicht direkt weggeschaltet haben. Wir knüpfen natürlich, wir knüpfen ja an den Wahlkreis oder an die Wiesbadener Situation an, weil wir ein kommunalpolitisches Thema behandeln wollen. Wir sind ja auch ein bisschen auf dem Weg in Richtung Kommunalwahl in Hessen am 15. März 2026. Aber es ist natürlich ein Thema, das eigentlich alle Kommunen, jedenfalls alle größeren Städte in Deutschland angeht, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern mindestens in Europa, nämlich der Verkehr. Und deswegen wollen wir heute auch nicht nur über den Verkehr in Wiesbaden reden, sondern wir benutzen das mehr so als abschreckendes Beispiel. Aber natürlich wollen wir ein bisschen allgemein auch über kommunale Verkehrspolitik sprechen.
Ja, super, sehr gerne. Und es gibt einen ganz konkreten Anlass, der hier in Wiesbaden stattgefunden hat.
Ja, das war nämlich unser Kreisparteitag, also vom Kreisverband der CDU Wiesbaden. Und weil eben Verkehrspolitik das ist, was den Leuten kommunalpolitisch vielleicht sogar am meisten auf den Nägeln brennt, haben wir diesen Parteitag unter das Thema Verkehrspolitik gestellt und haben unter anderem 10 Thesen zur Verkehrspolitik, also das natürlich dann wirklich konkret auf Wiesbaden bezogen, beschlossen und verkündet. Und auf deren Basis ziehen wir jetzt in den Wahlkampf bzw. schreiben das Wahlprogramm in diesem Bereich.
Und du dann mit dem politischen Hintergrund natürlich, gleichzeitig auch als aktiver Teilnehmer hier, selber mit dem Auto unterwegs oder auch andere Erfahrungen. Ich seit 12 Jahren ohne Auto hier in Wiesbaden, fast gezwungenermaßen, weil wenn du mitten in Wiesbaden wohnst, ist das einfach die Hölle, ein Auto zu haben. Es sei denn, du ziehst es ständig irgendwo hinter dir her, weil du es nicht los wirst. Oder es ist viel zu teuer, ist es irgendwo hinzustellen.
Aber deswegen haben wir gedacht, so ein guter Kontrast, wenn wir beide uns darüber unterhalten. Ja. Du als Innenstadtbewohnerin ohne Auto, ich als Außenbezirksbewohner mit Auto. Also schauen wir mal, wie sich diese Welten zusammenfügen.
Wir schauen mal, wo es uns hinfügt. Mhm. Ja, Verkehr in Wiesbaden, also ganz ehrlich, ich könnte verstehen, wenn Menschen sagen, ihr redet Ewigkeiten darüber, wir haben auch schon mal über Citybahn abgestimmt und so weiter und irgendwie verbessert es sich nicht oder es wird eigentlich schlimmer und schlimmer.
Ja, und das ist zunächst mal auch wieder eine allgemeine Diagnose, weil das, glaube ich, können alle Großstädte, also außer vielleicht, sie liegen erstaunlicherweise in einer schrumpfenden Region, aber die allermeisten Großstädte wachsen. Und mit dem Wachstum kommt natürlich auch das Wachstum des Verkehrs einher. Außerdem sind die Leute einfach mehr unterwegs als früher. Und das führt natürlich zu ganz anderen Anforderungen auch an die Verkehrsinfrastruktur. Aber wie gesagt, dann kommen halt noch hausgemachte Probleme dazu und dann wird es eben richtig kritisch.
Dann fangen wir doch mal mit den hausgemachten Problemen an.
Ja, also man kann sich ja in Wiesbaden des Eindrucks nicht erwehren, dass hier eine Verkehrspolitik betrieben wird, die bewusst auch darauf abzielt, Mobilität, jedenfalls Mobilität mit dem Auto zu reduzieren. Also klar, Fußgänger, Fahrrad steht natürlich hoch im Kurs. ÖPNV steht in den Verlautbarungen oder den öffentlichen Bekenntnissen hoch im Kurs, aber vielleicht nicht unbedingt in der praktischen Politik. Und das Auto, so nehmen es, glaube ich, jedenfalls viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Wiesbaden war, ist der Feind. Und da sind wir eigentlich bei der ersten allgemeinen Frage auch, wie gestaltet man den Mix aus Verkehrsträgern? Und das ist zum Beispiel dann unsere Devise als CDU, nicht nur in Wiesbaden, dass wir sagen, wir brauchen einen Mix aus Verkehrsträgern. Kein Mensch will mehr die autogerechte Stadt. Das war irgendwie 50er, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das ist lange vorbei. Aber die komplett autofreie Stadt ist eben auch kein Ziel, das Christdemokraten normalerweise in der Kommunalpolitik verfolgen. Und da unterscheiden wir uns schon eher von dem ein oder anderen politischen Konkurrenten.
Ja, wobei kann man sich schon anfangen zu fragen, warum ist autofreie Stadt kein Ziel? Es wäre ja schon innovativ möglich, sicherlich nicht von eben auf jetzt, aber durchaus einen vernünftigen Plan einer autofreien Stadt zumindest mal mittelfristig zu verfolgen? Oder ist das für die CDU überhaupt kein denkbarer Weg?
Naja, man muss sich überlegen, wo kommen die Probleme quasi mit den Autos her? Da gibt es zwei. Das eine sind die Emissionen und das andere ist der Platzbedarf. Aber da muss man ja schon gleich zu Beginn sagen, eigentlich sind wir auf einem Weg, das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, aber eigentlich sind wir auf einem Weg, dass die Emissionen nicht mehr das Problem darstellen werden. Wenn wir alle oder der Großteil elektromobil sind, jedenfalls in der Stadt, dann gibt es weder Abgase noch nennenswerten Lärm, weil Elektroautos machen ja auch nicht wirklich Lärm, also jedenfalls nicht sehr viel mehr als die E-Bikes oder die E-Roller, die überall unterwegs sind. Was dann bleibt, ist natürlich der Platzbedarf. Dass Autos halt einfach viel Platz beanspruchen, Straßenraum, Parkraum. Und aber genau da geht es uns ja darum, einen intelligenten Mix zu schaffen. Und jetzt muss man auch mal die Kehrseite betrachten. Warum sollte es kein Ziel sein, eine komplett autofreie Stadt zu haben? Weil wir dann ganz einfach sehen müssen, dass jetzt der unterschiedliche Blick, glaube ich, auch aus Innenstädten, aus Außenbezirken, dass dann sehr viele Menschen, vor allem wenn halt die Alternativen nicht attraktiv sind, dass sehr viele Menschen, die nicht selbst in der Innenstadt wohnen, dann auch die Innenstadt ganz einfach meiden werden. Und dann kriegen wir sozusagen eine Zweiteilung. Also es gibt auf der einen Seite die Innenstadtbewohner, die aber unter sich bleiben, weil sie ja ohne Auto im Zweifel auch nicht rauskommen aus der Stadt. Und die Außenbezirksbewohner, die dann eben mit ihren Autos so rings um die Stadt herum zu, was weiß ich, Einkaufsmärkten, Freizeitparks oder sonstigen Destinationen fahren.
Ah, touché, also das stimmt schon. Ich habe aus noch etwas leicht tendenziös persönlicher Sicht das überlegt. Wäre doch super, wenn hier keine Autos mehr unterwegs wären.
Aber ich kann das ja auch verstehen. Also wenn ich in der Innenstadt wohnen würde, hätte ich auch ungerne sozusagen das direkt vor der Tür. Und klar, dadurch, dass ich im Außenbezirk wohne, habe ich ja auch außer meinen Nachbarn im Prinzip nichts vor der Tür.
Was ich meinte ist, mit vernünftigen Alternativen. Also nicht einfach Autos raus und ansonsten verändert sich nichts, sondern dann müsste es wirklich fahrerloser öffentlicher Nahverkehr oder fahrerlose Taxis, wie ich neulich von Carsten Maschmeyer irgendwo gehört habe, dass es das in Los Angeles gibt, dass da fahrerlose Taxis durch die Gegend fahren, die man sich da mieten kann und so weiter. Das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik. Jetzt mal zu dem ganz Handfesten. Was genau würde denn die CDU, wenn sie dann wieder entscheiden darf, sofort an diesen ideologisch geprägten, doch gegen das Auto gerichteten, gegen das Auto gerichteten Weg unternehmen und was würde sie sofort anders machen?
Es gibt ja auch bestimmte, und jetzt sind wir bei den Wiesbaden-Spezifika, es gibt auch bestimmte Besonderheiten, die die Verkehrspolitik in Wiesbaden jetzt im negativen Sinne herausheben und die vielleicht sich auf diesen ideologischen Grundkonflikt zurückführen lassen, aber das alleine erklärt es nicht. Also zum Beispiel das Baustellenmanagement in Wiesbaden. Also es sei denn, man glaubt, dass da eine groß angelegte Strategie dahinter steckt, die Stadt so mit Baustellen zuzumachen, bis wirklich keiner mehr durchkommt.
Ja, die Busse übrigens auch
die
nicht.
Busse, da kommen wir zum nächsten Problem beim ÖPNV, da kommen wir hoffentlich gleich drauf. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir sagen, also das muss einfach intelligenter möglich sein. Das fängt damit an, dass man Straßen vielleicht idealerweise nicht innerhalb von einem Jahr zweimal aufreißt, sondern wenn man was zu tun hat, dass man das in einem Aufwasch erledigt, dass man vielleicht so eine Art Masterplanung hat, in welcher Reihenfolge man einzelne Straßen bearbeitet, damit nicht alle zur gleichen Zeit zugemacht werden, so wie jetzt gerade bei uns etwa Emsauer und Schwalbacher Straße und bis hin natürlich zu der einfachen Art der Baustellenlogistik, wo ich das Gefühl habe, aber ohne jetzt Fachmann zu sein, also da könnte in Wiesbaden auch noch einiges anders laufen, wenn ich mir die Zahl der verwaisten Baustellen hier im Stadtgebiet anschaue, dann habe ich das Gefühl, da ist schon auch noch Luft nach oben.
Ja, plus, also als Busmitfahrerin habe ich manchmal den Eindruck, plant hier überhaupt irgendeiner, wenn da eine Baustelle ist, wie da die Straßenführung ist und dass man das irgendwie auch leicht erkennt. Also der Bus steckt da irgendwie mittendrin und ich habe da Zeit, mir anzugucken, wo ist hier überall abgesperrt. Ich habe echt Probleme zu erkennen. Wie ist es denn eigentlich gedacht? Man hat manchmal den Eindruck, da stellt halt irgendjemand irgendwo irgendwelche Absperrungen hin und ansonsten sieh zu, dass du da durchkommst. Du mag das an mir liegen, dass ich einfach ein bisschen zu dusselig bin, das zu erkennen, aber es sieht schon sehr, sehr provisorisch aus und nicht nur an einer Stelle.
Ja.
Nun wollen wir aber ja nicht zu sehr, also auch wenn das natürlich eine CDU-Richtung jetzt logischerweise unserem Podcast ist, aber vielleicht jetzt auch mal irgendwie den Blick auf Verständnis auf die andere Seite werfen. wenn ich jetzt aus meiner Verwaltungserfahrung, darauf will ich hinaus, die wir beide ja kennen, irgendwie zurückschaue, ist jetzt ein banaler Vergleich, aber ich nehme ihn trotzdem mal. Wie oft sind wir im Kultusministerium zu Recht kritisiert worden, ihr schickt irgendwie kurz vor den Sommerferien irgendwas Wichtiges raus, könnt ihr das nicht früher machen, weil ihr wisst doch, was wir hier zu tun haben. Oder noch schlimmer, ihr habt keine Ahnung mehr, was wir hier zu tun haben. Wenn man die Abläufe und was da alles für Schritte dranhängen, die kaum wirklich berechenbar sind, wie lange sie dauern oder Unvorhergesehenes kommt, wenn man das aus intern mal mitgekriegt hat, dann findet man das immer noch nicht gut, dass es so ist, aber man versteht, dass es so kommt. Jetzt der Vergleich. Kann das nicht auch sein, dass in der öffentlichen Verwaltung bei allem, bei aller Klugheit und bei allem guten Willen halt auch solche bürokratischen sonst was Dinge greifen, dass es einfach schlichtweg anders kommt, als man es eigentlich will.
Absolut. Und es soll jetzt auch niemand die Illusion verbreiten oder sich hier hingeben, dass wenn jetzt die CDU hier die Stadtregierung übernehmen würde, dass dann wie durch Zauberhand irgendwie überall der Verkehr wieder frei fließt und es keine Baustellen mehr in der Stadt gibt. Baustellen müssen ja sein. Ich meine, Straßen müssen ja auch gemacht werden. Kanalisation muss verlegt oder repariert werden. Da geht es nochmal einen Wasserrohrbruch. Das bringt dann natürlich alles durcheinander. Also das versteht, glaube ich, jeder. Aber Wiesbaden liegt, glaube ich, auf Platz 3, wenn ich die richtige Statistik gesehen habe, was die Stauhäufigkeit in Deutschlands Großstädten angeht, und bewegt sich damit sozusagen in einer Klasse mit den wirklich großen Städten dieses Landes. Wir sind aber keine wirklich große Stadt. Wir sind eine Mittelstadt mit weniger als 300.000 Einwohnern. Da muss man sich schon fragen, warum kommen alle anderen Mittelstädte dieser Größenordnung offensichtlich besser damit zurecht als Wiesbaden. Denn Straßen gehen dort auch kaputt und Kanalisation muss man dort auch verlegen.
Also offensichtlich doch noch Luft nach oben, davon wenn andere Menschen das tun. Was noch? Was würdet ihr noch sofort verändern?
Also du hast ja, glaube ich, selbst vorhin schon angesprochen, wir haben in Wiesbaden jetzt eine Vielfalt von Tempobeschränkungen. Also man verliert ja völlig den Überblick, wenn mein Auto nicht so freundlich wäre, mir die jeweils geltende Geschwindigkeitsbegrenzung immer anzuzeigen im Display. Ist ja toll, dass moderne Autos sowas können. Wüsste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, auf welchem Straßenstück in Wiesbaden ich welche Geschwindigkeit fahren soll. Also da gibt es 30er, dann gibt es 40er, dann gibt es 50er. Natürlich in Außenbezirken gibt es auch mal eine 70er. Man kann schon gar nicht mehr von Zonen sprechen. Das sind Straßenabschnitte und teilweise wechselt dieses Tempolimit so gefühlt alle 100 Meter. Und das ist einfach durcheinander. Also mal abgesehen davon, dass kein Mensch mehr den Schilderwald überblickt, das verunsichert auch die Leute. Wir haben eigentlich eine relativ klare Vorgabe. Also wir haben natürlich die Spielräume der Straßenverkehrsordnung, aber eigentlich ist es ja so gedacht, auf den großen, den Durchgangsstraßen machen wir Tempo 50 und überall auf den kleinen Seiten- und Nebenstraßen so weiter Tempo 30. Damit kann irgendwie jeder arbeiten, da ist auch jeder gefühlt auf einer Straße unterwegs und sagt schon, also hier bin ich eigentlich eher so in der Wohn-Nebenstraße, dann fahre ich mal lieber 30 oder hier bin ich eben auf einer großen Durchgangsstraße und dann müsste hier doch eigentlich Tempo 50 gelten. Und das, was im Moment in Wiesbaden existiert, das spricht jeder Intuition hohn, also da kann kein Autofahrer mehr erfühlen, was er jetzt gerade fahren muss, sondern muss halt, und wenn er kein Auto hat, das ist ihm Display anzeigt, dann sieht er garantiert irgendwo eines dieser Schilder.
Als Beobachterin habe ich auch gar nicht den Eindruck, dass es irgendwas verändert hat, weil in der Regel kannst du sowieso nicht 50 fahren.
Das auch, das hat jetzt wiederum dann mit den Baustellen der sonstigen Verkehrsführung zu tun, aber ja.
Also außer natürlich in den Randzeiten und so, das verstehe ich schon, aber ich habe den Eindruck, das ist gerade überhaupt, also gar keine Notwendigkeit drauf zu schauen. Darf ich hier oder darf ich nicht, weil ich kann gar nicht.
Ja, deswegen gab es ja auch den Spruch, als diese Tempo 40 Schilder, das war ja wirklich eine Neuigkeit, eingeführt wurden, nach dem Motto, oh, in Wiesbaden geht's Tempo 40, yeah, wow, endlich soll man mal wieder schneller fahren können. Aber das war natürlich auch eine Illusion.
Gibt es da, diese eingeführten unterschiedlichen Geschwindigkeitszonen noch nicht so ewig, gibt es da schon irgendwelche Evaluationsergebnisse? Wird das überhaupt evaluiert, ob das außer Ärger und große Fragezeichen im Kopf irgendwas bewirkt?
Also ist mir jetzt ehrlich gesagt nichts dergleichen bekannt. Und hätten Sie, wenn es jedenfalls eine positive Evaluation wäre, über die Sie verfügen würden, hätten Sie das bestimmt schon publik gemacht.
Okay. Das ist jetzt ein Politiker, aber du wirst recht haben. Du wirst recht haben. Wenn wir jetzt so bei den Wiesbadener Spezifika nun mal schon sind, welche gibt es noch?
Ach naja, nicht unbedingt ein Wiesbadener Spezifikum, aber wir können über Pförtner Ampeln diskutieren.
Das musst du, glaube ich,
also das muss ich erläutern.
Ich habe es inzwischen durch leidvolles Erzählen von Menschen, die damit zu tun haben, verstanden, aber ich wusste nicht, was das ist.
Also insofern, ansonsten empfehle ich jedem einfach mal über die Berliner Straße nach Wiesbaden reinzufahren. Dann hat man das große Vergnügen, man steht auch dann im Stau, wenn es eigentlich überhaupt keinen Grund dafür gibt, weil in der ganzen Stadt der Verkehr fließt, nur am Eingang zur Stadt steht eben diese Pförtnerampel und da sind eigentlich immer Minimum 50 bis 100 Meter Stau und oft natürlich mehr. Jetzt sind Pförtnerampeln nicht per se des Teufels. Also der Grundgedanke, das sieht man ja auch beispielsweise auf gewissen Autobahnabschnitten, der Grundgedanke, dass der Verkehr besser fließt, wenn man sozusagen den nachkommenden Verkehr nicht in einem einzigen großen Klumpen zulässt, sondern quasi abschnittsweise, dass die Autos sich auch vernünftig einfädeln können eben in den Verkehr und dass die Straße nicht direkt überfordert wird von der Kapazität her, der ist ja nicht verkehrt. Aber in Wiesbaden steht die Pförtnerampel erst an einer falschen Stelle, weil sie nämlich, das ist jetzt wirklich was für die Wiesbadener und Wiesbadener, der Rest muss jetzt die kommenden drei Sätze etwas überhören, aber vielleicht kommen sie auch mal nach Wiesbaden, dann werden sie es erleben. Wenn überhaupt, macht es ja nur Sinn, dass diese Pförtnerampel den Weg in die Innenstadt hinein kanalisiert, weil nur dort entstehen die Staus. Es gibt aber hinter der Pförtnerampel auch noch einen Abzweig in Richtung Bierstadt und Sonnenberg, also in die ganzen Ostvororte Wiesbadens, wo nie Stau ist. Und da kommt man wirklich nur in den Stau, weil man vorher an dieser Pförtnerampel nicht vorbeikommt, bevor man dann rechts abbiegen darf, auch wenn man gar nicht in die Innenstadt will. Also, und das ist halt auch etwas, was man generell lernen kann. Wie gesagt, Pförtnerampeln sind nicht per se schlecht, aber sie müssen an der richtigen Stelle stehen und sie müssen natürlich idealerweise auch intelligent geschaltet werden. Das heißt eben, ich brauche keine Pförtnerampel, wenn in der Stadt der Verkehr komplett frei fließt, sondern ich brauche sie dann, wenn ich davor so eine Klumpenbildung habe. Das kann man heutzutage mit intelligenten Verkehrsleitsystemen feststellen und kann so eine Ampel entsprechend schalten. Aber die Wiesbadener, die ist, also wenn sie intelligent geschaltet wird, habe ich jedenfalls noch nichts davon gemerkt.
Da bleibt doch eigentlich nur dann die Vermutung, die wir nicht begründen können, das ist ganz klar, dass es hier wirklich auch eine Maßnahme ist, dem Autofahrer einfach das Leben schwer zu machen, weil die Beschwerden werden ja en masse da sein. Und also da geht es ja nicht nur darum, dass die Opposition sagt, das ist aber Murks, was ihr da tut, sondern dass die betroffenen Bürger, glaube ich, sehr laut bei dem Thema sind.
Also wenn man sich mit Wiesbadenern unterhält, ich habe bisher sehr wenige getroffen, die sagen, boah, also verkehrspolitisch ist diese Stadt ein echtes Vorbild. Also so wie die hier damit umgeht und jetzt können wir uns auch mal vom Auto lösen, jetzt können wir auch mal über ÖPNV und Radverkehr diskutieren, was ja die CDU durchaus genauso haben will. Wie gesagt, es geht uns ja keineswegs darum, jetzt das Auto irgendwie in den Himmel zu heben oder zu priorisieren, sondern wir sagen, wir wollen die Verkehrsträger vernünftig auch miteinander verzahnen und kombinieren. Dazu gehört zum Beispiel, noch mal ganz kurz zum Auto, gehört zum Beispiel auch nicht, dass ich mit dem Auto jetzt überall vor die Tür fahren kann, aber dass ich das Auto irgendwo dann vernünftig abstellen kann und dann einen vernünftigen Weg habe, wie ich davon weiterkomme, dann beispielsweise in die Fußgängerzone hinein oder so. Es gehört eben auch ein vernünftig funktionierender ÖPNV dazu. Es gehört ein gutes Radwegenetz dazu. Und auch da habe ich wenige Leute gehört, die das jetzt in Wiesbaden für gelungen halten. Also ja, es gibt mehr Radwege als früher. Wäre auch ein Wunder, wenn das ein grüner Verkehrsdezernent nicht schafft. Aber sie sind auch nicht überall sinnvoll. Manche enden im Nirvana. Bei anderen hat man auch wieder das Gefühl, dass sie nur angelegt worden sind, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, eine Spur vom Autoverkehr wegzunehmen. Und man vermisst also sozusagen einen vernünftigen Masterplan, wenn man wirklich sagt, also wo sind auch frequentierte Wege und da investiere ich dann auch einen entsprechenden Radweg und an anderen Stellen vielleicht nicht unbedingt. Ich lasse mal beiseite, dass Wiesbaden, das unterscheidet es natürlich von anderen Großstädten, halt von der Topografie auch denkbar fahrradunfreundlich ist, weil hier geht's ja immer nur rauf und runter. Das spielt vielleicht auch im Zeitalter der E-Bikes irgendwann nicht mehr so die Rolle.
Nun ist bei dem Thema sicherlich generell eine Herausforderung, in eine alte Stadt irgendwie ein Radwegenetz, das dann irgendwie auch Sinn macht, reinzubauen. Nur wenn, dann richtig. Andere Städte kriegen es ja auch hin. Das ist sicherlich sehr aufwendig, aber einfach nur von der Autospur mit so ein paar Trenndingern da, wie immer die heißen, irgendwie einen Teil abzutrennen, ist ja auch für die Fahrradfahrer nicht wirklich eine Option.
Ja,
du musst ja um dein Leben fürchten die ganze Zeit. Nicht, ja. Und nicht, weil die Autofahrer dir um dasselbe trachten, sondern weil es echt, echt schräg ist, wie es gemacht
wird. Ja, und da sind wir auch wieder bei modernen Verkehrskonzepten. Also es wäre eben sinnvoll, wirklich ein Radwegenetz zu haben, das auch so weit wie möglich auch physisch vom Straßennetz getrennt ist und übrigens insbesondere natürlich vom Busverkehr getrennt ist. Denn das ist ja, glaube ich, also für jeden Radfahrer der Horror, also für mich jedenfalls, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist es der Horror, wenn man dann auf der Busspur unterwegs ist und dann kommt von hinten der Bus an und du denkst dir, okay, ich hoffe jetzt, dass er den Abstand einhalten kann und einhält und mich nicht einfach mal so en passant mitnimmt.
Ja, und gleichzeitig ist es für den Busfahrer oder wenn man den Bus jetzt ja auch
Stress, klar, auch Stress.
Und halt auch wieder etwas, was den Fluss hemmt, weil wenn der Busfahrer dahinter so hinter den Fahrradfahrern hinterher muss, weil es anders nicht geht, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, und die Busse, also in so wirklich die Linie gegen Auto, aber dafür für Fahrrad und Bus kann ich in Wiesbaden auch nicht erkennen. Also die Abfahrtzeiten sind auf jeden Fall gefühlte Zirka-Zeiten. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn so wie ich jemand mal ein paar Stationen innerhalb Wiesbadens wirklich im Zentrum unterwegs ist. Aber das, was Menschen, die etwas von außen kommen, sagen, es ist wirklich eine Katastrophe. Die kommen oder kommen nicht. Sie kommen halt, wenn sie kommen können. Ich unterstelle ja gar nicht, dass denen das egal ist. Oder sie fallen komplett aus. Ja, und gleichzeitig sind sie zu voll. Sind also offensichtlich zu wenig. Das mag mit Personalmangel zu tun haben.
Aber wir haben zu wenig Busse, haben vor allem auch zu wenig Fahrpersonal. Völlig richtig.
Und die Busse an sich sind in keiner Weise wirklich freundlich für irgendwie Menschen, die nicht da nur mit einem kleinen Handtäschchen und fit reinhüpfen können und wieder raushüpfen und zwischendurch stehen, weil der Einstieg kein vernünftiger ist, weil eben zu wenige fahren, weil sie dann auch noch Schlängeln fahren müssen und du da gar nicht richtig stehen kannst, weil das mit dem Verkehr nicht funktioniert. Also Busfahren zusammengefasst in Wiesbaden ist kein Spaß.
Ja, und dann wird es mit den Alternativen halt auch schon enger. Wiesbaden ist ja eine relativ großflächige Stadt, jedenfalls wenn man, wie gesagt, vor allem in die Ostvororte geht. Und da gibt es eben auch vernünftig nur Auto oder Bus. Fahrrad, ja, mit gewissen Einschränkungen, also für die richtig Fitten oder wie gesagt allenfalls noch für ein E-Bike. Aber genau in dieser Zwischenphase, also was eben außerhalb des eigentlichen Innenstadtbereichs ist, da wird es schwierig.
Was stellt sich die CDU denn vor? Wie will sie das denn ändern?
Also wenn wir jetzt gerade beim Thema ÖPNV sind, also da wird man sicherlich mal auch an die Struktur unserer Verkehrsbetriebe drangehen müssen, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen will, weil ich dafür jetzt wirklich auch kein Fachmann bin. Aber so wie es eben bisher läuft, läuft es eindeutig ineffizient. Und ja, und dann müssen wir, glaube ich, auch über moderne Verkehrsmittel nachdenken. Und ich will jetzt nicht die Citybahn-Diskussion wieder aufmachen. Über die Modernität von Straßenbahnen kann man ja auch stundenlange philosophieren. Aber das, was du zum Beispiel genannt hast, dieses autonome Fahren, diese fahrerlosen Taxis. Klar, die Amerikaner sind einfach da auch risikobereiter als wir. Bei uns musst du wahrscheinlich vorher erstmal 20 Sicherheitsüberprüfungen abnehmen, dass auch wirklich dieses Auto niemals irgendwie aus Versehen einen Menschen dann doch für einen Baum hält. Aber auch das ist ja eine Frage des Wegenetzes, was man dafür einrichtet. Aber ich glaube, wir brauchen auch mehr individuelle Möglichkeiten. Und jetzt muss ja nicht unbedingt fahrerlos sein, aber man kann ja auch zum Beispiel mit so kleinen Bussen, Sammeltaxis und dergleichen arbeiten. Es muss für Menschen halt auch die Möglichkeit geben, auch relativ spontan zu sagen, also ich will jetzt da und dorthin und das kriege ich irgendwie organisiert und zwar ohne, dass ich jetzt erstmal schon an der ersten Haltestelle eine halbe Stunde auf den Bus warten muss und dann möglicherweise an der Umsteigerhaltestelle nochmal 10, 15 Minuten und allein schon den Großteil meiner Zeit gar nicht mit ich bewege mich fort, sondern mit Warten verbringe.
Dann haben wir noch ein Thema ausgeklammert bisher, das wirklich nur noch damit zu erklären ist, dass Autofahrer geschröpft werden sollen. Und zwar sind das die Preise für die Bewohnerparkplätze hier in Wiesbaden, die um ein Zehnfaches gestiegen sind.
Ja, deswegen ist das auch natürlich auch eine der 10 Thesen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man als Innenstadtbewohner vielleicht auch nicht unbedingt ein Auto braucht oder auch aufs Auto verzichtet. Es gibt ja glücklicherweise auch so Carsharing-Modelle und so weiter. Wenn man dann doch mal ein Auto nutzen will, da bist du aber die viel berufenere, um darüber zu reden als ich. Aber ja, trotzdem wollen wir ja auch Menschen in der Innenstadt haben, die vielleicht aus beruflichen Gründen ein Auto brauchen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Überlegen wir doch mal. Das fängt beim Handwerker an, der natürlich, ich sag mal einfach, sein ganzes Material irgendwie mit einem Auto oder mit einem Lieferwagen oder wie auch immer transportieren muss und da irgendwo hinkommen muss. Also wie gesagt, unser Freund, der hier auch im Magistrat sitzt, der Eberhard Seidensticker, also ich kann halt Dachlatten nicht auf dem Lastenfahrrad transportieren. Da stößt man einfach an physische Grenzen. Ich will aber ja auch durchaus, dass ich Handwerksbetriebe in der Innenstadt habe. Ich will ja nicht alle irgendwo aufs platte Land verbannen und vor allen Dingen, wie kommen sie dann in der Innenstadt zu ihrem Einsatzort? Ich habe gerade beim Thema Dachdecker sind, das war jetzt eine andere Firma, habe ich auch so meinen Lieferwagen gesehen, da hatte so einen großen Aufkleber drauf, das Internet repariert dir kein Dach. Ja, ist halt einfach so, wir brauchen auch teilweise noch physische Arbeit. Aber dann denken wir vor allem auch an Menschen, die etwa Schichtarbeit leisten, die zu ganz ungewöhnlichen Arbeitszeiten drangehen müssen, wo eben halt auch kein Bus fährt, weil man das auch nicht machen kann. Also ich meine, die Krankenschwester, die um 4 Uhr morgens halt ihre Schicht antritt. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas gibt, also von der Uhrzeit her, aber es gibt auf jeden Fall eben die Menschen, die gerade nachts und Wochenende, möglicherweise am Wochenende nachts arbeiten und die ja auch mal um 2 Uhr morgens noch irgendwo hinkommen müssen. Und das geht nicht mit dem normalen ÖPNV-Bussystem. Das geht entweder nur, wenn ich so ein individualisiertes Verkehrssystem habe, so ein Transportsystem wie unsere fahrerlosen Sammel oder wie auch immer Taxis. Oder sie brauchen halt ein Auto. Noch solche Menschen sollen aber in der Innenstadt wohnen können. Wir wollen auch Krankenschwestern in der Innenstadt haben und denen auch nicht erzählen nach dem Motto, ihr müsst alle außen wohnen, wo ihr euer Auto abstellen könnt. Und da wir auch über die Gehaltshöhe von Krankenschwestern schon mal an anderer Stelle gesprochen haben, muss man auch sagen, also ob die jetzt das 10-fache an Bewohnerparkgebühren für ihr Auto zahlen, mit dem sie dann eben früh morgens, wenn kein Bus fährt, ins Krankenhaus zur Arbeit fahren müssen. Ja, für die ist das ein Punkt. Und das ist auch wirklich ein soziales oder gesellschaftliches Element, das man offensichtlich hier in Wiesbaden bei der Verkehrspolitik überhaupt nicht im Blick hat.
Und auch Familien will man offensichtlich dann nicht in der Innenstadt haben.
Ja, genau, wenn ich drei Kinder habe.
Da geht's ohne Auto auch nicht. Genau. Du musst einkaufen, du musst die Kinder irgendwo hinbringen. Also da bin ich, nur weil ich hier in der Mitte wohne, echt nicht repräsentativ, weil ich so auch klarkomme und eher das Ärgernis abgeschafft habe. Aber ich komme eben auch so klar, weil ich das andere nicht habe.
Ja.
Also das heißt, ihr würdet sofort das zurückschrauben auf die alten Preise oder was würde das bedeuten?
Ja, auf jeden Fall deutlich zurückschrauben. Ja. Also wir haben jetzt nicht verabschiedet sozusagen eine konkrete Preishöhe, aber auf jeden Fall das, was da jetzt gemacht worden ist und was ja eindeutig auch eben einen politischen Hintergrund hat, nach dem Motto, Innenstadtbewohner sollen kein Auto haben, das wollen wir wieder zurückdrehen.
Ein Punkt, den müssen wir noch ansprechen, weil als ich den gelesen habe, leider war ich nicht in Wiesbaden, sonst wäre ich zu der Mitgliederversammlung auch gegangen, der Fernbahnhof Wiesbaden, also das ist ja etwas, was ich als zugezogene Wiesbadenerin vor 16 Jahren rund überhaupt nicht fassen konnte, dass die Landeshauptstadt nur mit S-Bahn zu erreichen ist und nicht mit dem ICE oder irgendwas dazwischen, maximal eine Regionalbahn. Jetzt soll es einen Fernbahnhof Wiesbaden geben? Wie das denn?
Naja, wir wissen ja, also das ist jetzt sozusagen die Wiesbadener Version von Stuttgart 21.
unter die Erde? Nein.
Nein, um Gottes Willen. Das funktioniert in Wiesbaden schon wegen der heißen Quellen nicht. Deswegen gibt es in Wiesbaden auch keine U-Bahn, also über Citybahn haben wir ja schon gesprochen. Aber U-Bahn, jedenfalls in der Wiesbadener Innenstadt, geht tatsächlich nicht, weil man mit den heißen Quellen zumindest massive Probleme bekäme. Also das lassen wir mal alles weg. Aber das Grundproblem ist halt auch, Wiesbaden hat einen Kopfbahnhof. Als die Eisenbahn sozusagen eingeführt wurde und Wiesbaden als Weltkurstadt und des Kaisers Lieblingskurstadt in voller Blüte stand, da war der Kopfbahnhof irgendwie der letzte Schrei. Da dampften irgendwie dann die Loks rein und dann wurde der Zug wieder rausgezogen. Das war halt irgendwie damals so Stand der Technik. Und also man hatte irgendwie das Gefühl, so eine Stadt, die was auf sich hält, die sich als Metropole betrachtet, die hat einen Kopfbahnhof. Heutzutage sind Kopfbahnhöfe, glaube ich, für die Deutsche Bahn einfach nur ein Ärgernis, weil klar, das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand und Zeitverlust, selbst mit den modernen Zügen irgendwie da oben rein und dann denselben Weg gerade wieder raus. Vorher muss der Fahrer einmal am Zug entlang und umsteigen, statt dass man einfach in 2 Minuten weiterfährt. Deswegen haben wir schon ganz viele Städte, die eben Kopfbahnhöfe abgeschafft haben oder jedenfalls deutlich reduziert haben. Wir haben, wenn wir mal in Hessen schauen, Kassel, ja, hat ja nochmal einen Hauptbahnhof, der mittlerweile Kulturbahnhof ist, weil er, glaube ich, gar nicht mehr angefahren wird. Hat jetzt seinen Fernbahnhof draußen in Wilhelmshöhe gebaut, wo jetzt aber, ich sag mal, die ganzen ICEs irgendwie zwischen Rhein-Main-Gebiet und Berlin durchrauschen. Frankfurt ist ja ein wunderbares Beispiel, auch ein Kopfbahnhof mitten in der Stadt, der auch weiterhin angefahren wird, sogar von Fernzügen angefahren wird, aber trotzdem, ich sag mal, die ganz schnellen Züge, die schickt man über einen Flughafen, wo man den Durchgangsbahnhof hat. Stuttgart, das irgendwann werden sie auch mal fertig werden, das ist ja schon fast wieder Berliner Flughafen, was die da machen, das Loch ist, glaube ich, auch genauso groß. Aber der Grundgedanke, dass Stuttgart auch das Gefühl hatte, wenn wir uns in dieses europäische Hochgeschwindigkeitsnetz einreihen wollen, dann brauchen wir einen Durchgangsbahnhof, der ist ja auch richtig. Nun müssen wir uns in Wiesbaden darüber im Klaren sein, dass wir natürlich allein schon, weil wir den Flughafen-Fernbahnhof nebendran haben und auch weil halt auf der anderen Seite bei uns Rheingau und Taunus liegen, wo man jetzt auch nicht so ohne weiteres eine neue Schnellbahnstrecke durchhauen wird, deswegen werden wir diese Rolle niemals spielen. Aber um wenigstens mal aus diesem reinen Dasein als S- und Regionalbahnhaltepunkt herauszukommen, wäre es sicherlich auch hilfreich, wenn wir einen Durchgangsbahnhof hätten, über den man auch mal Fernzüge dann, was weiß ich, dann über die Mainzer, über die linksrheinische Strecke schicken kann oder eben von der anderen Seite dann zum Frankfurter Fernbahnhof weiterschicken kann. Das glaube ich, würde die Lage zumindest schon deutlich verbessern und diesen weiteren unrühmlichen Rekord, den Wiesbaden hält, also nicht nur die einzige Landeshauptstadt, in der es staumäßig drunter und drüber geht, sondern auch diejenige, die keinen anständigen Bahnanschluss hat, außerdem noch diejenige ohne Universität. Also wir haben so ein paar unrühmliche Ehrentitel, Gott sei Dank auch ein paar rühmliche, aber eben auch ein paar unrühmliche, und die Bahnanbindung gehört sicherlich dazu. Und wenn wir einen Durchgangsbahnhof schaffen könnten für den Fernverkehr, dann glaube ich, würde sich die Lage zumindest da deutlich verbessern, und dafür bietet sich halt der existierende Bahnhof in Wiesbaden-Osten an.
Was ja ein ziemlicher Aufwand wäre, weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie hinzukriegen, dass da mal so ein ICE vorbeifährt, denn du musst ja auch, jetzt rede ich wieder von etwas, wovon ich nichts verstehe, aber irgendwie die Gleise ändern oder sonst was, weil jetzt, wir haben ja so ein paar verirrte einzelne ICEs, die durchaus mal in Wiesbaden stehen und von dort aus auch laut Plan losfahren. Du hast aber keinen Vorteil davon, außer dass du in Frankfurt nicht umsteigen musst. Denn mir hat da immer jemand erklärt, die dürfen gar nicht schneller fahren als die S-Bahn, weil irgendwie die Strecke dafür nicht geeignet ist oder so. Glaube ich das jetzt mal. Klang für mich irgendwie logisch. Das heißt, wirklicher Fernbahnhof würde doch bedeuten, dass du nicht nur irgendwas am Bahnhof machen musst und den Plan ändern, sondern wirklich an den Gleisen, name it, keine Ahnung, groß was ändern müsstest.
Also das wirst du sicherlich tun müssen, wobei ich jetzt natürlich auch mich da nicht reinhängen werde, weil ich dann wirklich auch kein Eisenbahnfachmann bin. Aber es geht ja darum, überhaupt mal so einen Prüfauftrag zu geben, ja, dass sich Profis das mal näher anschauen. Also der entscheidende Punkt ist zunächst mal, wir brauchen kein großes Loch. Weil der Wiesbaden-Ost ist ein Durchgangsbahnhof. Natürlich müsste man dort einen ganz anderen Bahnhof hinbauen. Man muss jedenfalls nicht, wie gesagt, den Sackbahnhof aufheben und irgendwie die Gleistrasse verlängern. Die ist ja auf jeden Fall schon mal da. Dann diskutieren wir ja im Moment, das ist ja auch geplant, diese sogenannte Wallauer Spange, also wo man dann auch mit einem Haltepunkt in Delkenheim eine zusätzliche Verbindung in Richtung Frankfurt und Flughafen schaffen will. Und man kann ja schon die Anbindung auf diese Art und Weise verbessern. Dann, wie gesagt, da muss man wahrscheinlich auch Gleise irgendwie anders legen, aber dass man von diesem neuen Fernbahnhof, wenn es ihn denn mal gibt, auch problemlos dann rüber, die Züge rüber nach Mainz schicken kann, auf die linksrheinische Strecke, oder eben Züge von Mainz auch entgegennehmen kann. Also ja, da muss sicherlich einiges gemacht werden, aber es wird kein Stuttgart 21. Wir wollen es ja einfach auch nochmal geprüft haben. Kann ja auch durchaus sein, da würde ich mich auch den Fachleuten unterwerfen, wenn die zu dem Ergebnis kommen, das ist irgendwie alles Unsinn und bringt nichts, okay, nehme ich das auch hin. Aber zumindest mal die Vision zu haben und zu sagen, lasst es uns mal prüfen, weil der Zustand, den wir jetzt haben, der ist auf jeden Fall auch unbefriedigend. Das, glaube ich, wäre doch mal ein Anstoß.
Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall auch wichtig, um die Stadt mittel- und langfristig wirklich am Leben zu erhalten. Ja, wenn du alle anderen Städte super erreichen kannst, nur hier müssen wir erstmal mit der Bimmelbahn irgendwo ein ICE suchen.
Das, ja, und wenn man dann gleichzeitig noch die Autos aus der Stadt raushält, dann wird es langsam schwierig.
Ja, okay. Also ich glaube, die Linien sind deutlich geworden. Wir haben uns auch nicht wirklich Mühe gegeben, sie
zu verbergen. Das ist richtig. Aber vielleicht ist das ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt die Eröffnung eines schönen Diskussionsforums, wo wir uns auch gerne mit Thesen, auch Gegenreden, was auch immer reinkommt, vielleicht auch in einer kommenden Folge noch beschäftigen können und werden.
Und sowas trägt auch immer dazu bei, wenn ich dann mal in anderen Städten bin, gucke ich nochmal anders hin. Und nicht nur da, wo halt mein Bus nicht kommt oder so, sondern achte dann plötzlich auf irgendwelche Fahrradwegführungen.
Ja. Ja,
das ist wahr. Okay, und diese 10 knackigen Thesen, also das, wofür die CDU eintritt, sind auch veröffentlicht, findet man, und das wird sicherlich dann in den nächsten 9 Monaten bis zur Kommunalwahl, die ein oder andere Gelegenheit geben, mitzudiskutieren.
Genau, und aus den Thesen wird ja auch noch ein richtiges Wahlprogramm werden. Also jetzt im Verkehrsbereich, natürlich auch in den anderen Bereichen, aber diese 10 Thesen werden die Grundlage eben des Wahlprogramms für den März sein.
Und auch da kann man mitarbeiten und diskutieren. Jetzt merkst du, dass ich irgendwie versuche, halbwegs geschickt an eine andere Folge als Demokratie an der Basis. Aber da ist es, also wenn nicht da, wo dann? Das trifft uns alle irgendwie. Also wenn man Lust hat, sich einzubringen.
Ganz genau.
Okay. Danke für den Ritt durch die Wiesbadener und auch darüber hinaus ausgerichtete Verkehrspolitik.
Ja, wir hoffen, es hat denen, die mit der Situation hier vertraut sind, ja vielleicht ein bisschen entweder Spaß gemacht oder jedenfalls bestätigt, dass ich hier etwas tun muss. Wir hoffen, vielleicht war es auch für alle anderen eine gewisse Anregung, mal über die Verhältnisse in der eigenen Stadt nachzudenken. Und ja, und wir laden alle ein, sich an dieser Diskussion noch weiter zu beteiligen und sich vor Ort zu engagieren.
Ich danke dir. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen wie immer
eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.